Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir fahren heute Morgen fort mit der Betrachtung im 2. Korintherbrief. Wir kommen zu Kapitel 4. Ich lese uns den ersten Vers. Darum, weil wir dieses Amt oder diesen Dienst haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat, so heißt es in einer Liedstrophe. Und wer unter uns hat nicht solche Zustände schon einmal erlebt? In ganz extremen Fällen konnte man nur noch so vor sich her stolpern. Nun, das Thema Erschöpfung, Müdigkeit, Mutlosigkeit ist sehr komplex. Obwohl jeder Einzelne unter uns seine persönlichen Erfahrungen damit gemacht hat, sind wir doch keine Experten auf diesem Gebiet. Es gibt vielfältige Ursachen und Auswirkungen von Erschöpfungszuständen körperlicher und seelischer Art und auch unterschiedliche Therapien. In unserem Predigttext geht es um das entscheidende Heilmittel gegen geistliche Müdigkeit. Das betrifft also solche, die an Christus gläubig geworden sind, die also nicht nur um die körperliche und seelische Dimension, also wir sprechen von der Psyche, wir sprechen von den Empfindungen, von der Gemütsverfassung, die also nicht nur um diesen Bereich unserer Existenz wissen, sondern die durch den Glauben an Christus vom geistlichen Tode zum geistlichen Leben hindurchgedrungen sind. So sagt der Herr Jesus ja selbst im Johannesevangelium, wer an ihn glaubt, der ist schon jetzt in dieser Zeit vom geistlichen Tode zum geistlichen Leben hindurchgedrungen. Das heißt, er ist wiedergeboren, von neuem geboren durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes. Also darum wissen nur solche, die wirklich zum Glauben an Christus gekommen sind. Sie wissen auch um andere Erschöpfungszustände, aber eben auch um geistliche Erschöpfungszustände, um diese Wirklichkeit. Und darum geht es hier in diesem Vers, in Kapitel 4 des 2. Korintherbriefes. Für solche, die gläubig sind an Christus, hat das geistliche Leben Priorität, was allerdings nicht bedeutet, dass das leibliche und das psychische Leben für sie keine Rolle spielen würde. Unserem Herrn liegt nicht nur unser geistliches Wohl am Herzen, sondern auch unser leiblich-seelisches Wohl. Und so schreibt Johannes in seinem 3. Brief an einen Glaubensbruder namens Gaius, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, wie es dir auch geistlich gut geht. Also, Johannes weiß nicht nur etwas zu sagen von dem geistlichen Wohlbefinden dieses Gaius, sondern er wünscht ihm auch, dass es ihm in jeder Hinsicht gut geht, also körperlich und auch psychisch. Wir lesen auch im Jakobusbrief am Ende, im 5. Kapitel, etwas darüber. Wir haben gerade einen kurzen Vers daraus gehört. Leidet jemand, der bete? Es geht um körperliche und psychische Erkrankungen. Solche, die darunter leiden, sollen die Ältesten in der Gemeinde rufen, dass sie dafür beten, dass der Betreffende wieder gesund wird. Also wir sehen, der Herr Jesus Christus hat ein großes Interesse nicht nur an unserem geistlichen Leben, sondern auch an unserer körperlichen Verfassung, an unserer Gemütsverfassung. Wir bilden als Menschen eine Ganzheit. sodass es wechselseitige Wirkungen zwischen den einzelnen Bereichen gibt. Und das macht die Diagnose manchmal so schwierig, weil es sich auch immer wieder um eine Vermischung handeln kann. Geistige Depressionen, geistige Entmutigungen und Müdigkeit und auch die körperliche und psychische Verfassung, das geht oft Hand in Hand miteinander. Also man hat es nicht leicht, hier immer wieder die richtige Diagnose zu treffen. Der Mensch lebt als eine Ganzheit und man kann diese einzelnen Bereiche nicht immer ganz klar in der Erfahrung, nicht immer ganz klar und deutlich unterscheiden, um dem Einzelnen helfen zu können. War der geistig deprimierte und geistig müde Mensch ist immer offen auch für den Zuspruch des Wortes Gottes. Wenn jemand unter seelischen Depressionen leidet, welcher Art auch immer, dann dreht er sich meistens immer wieder um die eigene Achse und ist gar nicht offen für das, was Gottes Wort ihm zu sagen hat. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Aber wie ich schon sagte, manchmal ist es schwierig, das auseinanderzuhalten bei dem Einzelnen. Die Bibel berichtet uns von ganz normalen Müdungserscheinungen im Leben unseres Herrn Jesus als wahrer Mensch. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und da Jesus von seiner Reise müde war, so schreibt Johannes, setzte er sich nahe bei der Stadt Sychar in Samarien am Jakobsbrunnen nieder. Oder denken wir an das Geschehen auf dem See Genezareth, als die Jünger Jesu in große Seenot gerieten. Und Jesus lag hinten in dem Boot und schlief. Sein Schlaf musste aufgrund seiner Müdigkeit so tief gewesen sein, dass er das Unwetter gar nicht bemerkte. Und seine Jünger, als sie in großer Not waren, ihn aufwecken mussten. Denken wir auch daran, welchen seelischen Anstrengungen unser Herr ausgesetzt war. Jetzt ist meine Seele betrübt, so heißt es in Johannes Kapitel 12. Er klagt angesichts seines bevorstehenden Leidens- und Sterbensweges. Seine Seele hat sich abgemüht. So lesen wir in Jesaja Kapitel 53, eine Weissagung aus dem Munde des Propheten Jesaja von Christus. Und im Garten Gethsemane fing er an zu trauern und zu zagen und sprach: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war grauenhafter, seelischer Stress, der sich derart körperlich auswirkte. Also Jesus wusste um körperliche und seelische Erschöpfung. Und wir denken an Elia im Alten Testament. Nach der seelisch und körperlichen Strapaze auf dem Berg Karmel, nach dem Lauf vor dem Königswagen her und nach der bitteren Enttäuschung und der Angst vor der Verfolgung durch Isebel, lag er total erschöpft unter dem Wacholderstrauch und wollte nicht mehr weiterleben. Elia war lebensmüde. Vielleicht kennen wir auch ganz persönlich solche Zustände. Lebensmüde, nicht lebenssatt, wie es von Abraham heißt. Das ist etwas ganz anderes, sondern lebensmüde. Das ist nicht das eigentliche Thema, wie ich bereits vermerkt habe, hier in Kapitel 4 des zweiten Korintherbriefes. Aber es ist doch gut, uns das noch einmal vor Augen zu halten, was den Elia so bewegte in seiner großen Not. Ich lese das einmal, 1. Könige Kapitel 19 von Vers 1 an. Und Ahab, dieser gottlose König, sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Es war also eine ernstzunehmende Drohung. Da fürchtete er sich hatte Angst, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Gerade in dieser Geschichte sehen wir, mit welch einer Barmherzigkeit und liebevollen Fürsorge Gott mit seinem Knecht umgeht und ihm erst einmal eine ganze Portion Schlaf verordnet und ihn dann durch Essen und Trinken mit neuer Kraft ausrüstet. Auf das geistliche Problem, das Elia auch gehabt hat, kommen wir dann gleich noch zurück. Und von dieser geistlichen Müdigkeit bzw. Mutlosigkeit, das hängt ja oft zusammen, und ihrer Überwindung spricht Paulus hier im 2. Korintherbrief. Darum, weil wir dieses Amt haben, diesen Dienst haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Paulus hätte in seinem Dienst wohl viel Grund gehabt, müde zu werden, mutlos zu werden, einfach aufzugeben. Ob Paulus nicht auch solche Stunden der Versuchung gehabt hat, die Korinther, die ihm so viel Not bereiteten, bei denen so viel in Unordnung geraten war, geistlich in Unordnung geraten war, einfach sich selbst zu überlassen, solche Zeiten der Entmutigung sind uns nicht fremd, ihr Lieben. Jeder hat sie auf seine Art und Weise schon einmal mitgemacht und durchgemacht. Und wir alle haben ja als solche, die zum Reich Gottes gehören, bestimmte Dienste zu tun. Es geht ja hier nicht nur um die Verkündigung des Evangeliums, wie sie der Apostel Paulus praktiziert hat, oder andere, die zu diesem Dienst berufen sind, auch in unserer Zeit, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu doch einen bestimmten Auftrag hat, einen Dienst für Gott tun darf. Im Grunde sind alle Arbeiten, die wir auch außerhalb der Gemeinde verrichten, Dienste für das Reich Gottes. Ganz normale, tägliche Verrichtungen. Welcher Art sie auch immer sein mögen. Sie sind dann geistlicher Art, wenn wir sie im Namen Jesu tun. Und somit stehen auch alle Probleme und Schwierigkeiten, besonders im Umgang mit Menschen, in Verbindung mit unserem Glaubensleben, auch wenn sie sich nicht direkt aus unserem Verhalten als Christen ergeben. Aber in irgendeiner Weise stehen auch unsere Kontakte, die wir haben im Berufsleben oder auch sonst in der Nachbarschaft und wo es auch immer sein mag, in Verbindung mit unserem geistlichen Leben, mit unserem Glaubensleben. Das kann man nicht voneinander trennen. Glaubensleben bezieht sich ja nicht nur, und das wissen wir alle, auf unser Hiersein im Gottesdienst, auf das Gemeindeleben, sondern auf unseren Alltag, in dem wir mit Menschen zu tun haben und auch alle möglichen Dinge zu verrichten haben, in unserem Berufsleben oder wo auch immer es sein mag. Erfolglosigkeit, Enttäuschungen, unveränderte Situation, die sich vielleicht sehr lange hinziehen. Das spielt auch immer wieder eine große Rolle. Was es auch sein mag, all das kann uns müde machen. Wir können müde werden, ihm Gutes tun. Sonst würde uns der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist im Galaterbrief nicht dazu auffordern, dass wir nicht müde werden sollen, Gutes zu tun. Also man kann müde werden, Gutes zu tun. In besonderer Weise, wenn wir lauter Undankbarkeit ernten. Ja, im Umgang mit unseren Kindern haben wir das oftmals erlebt. Manche Dinge werden einfach für selbstverständlich gehalten. Das kann auch den Eltern manchmal Not bereiten. Ja? So wenig Dankbarkeit für das, was die Eltern für ihre Kinder tun. Das kann sich dann später ändern. Manchmal ändert sich das erst, diese innere Sicht, die man hat, diese Einstellung, die man hat, wenn die betreffenden Lieben gar nicht mehr da sind. Ja? Dann wird einem das bewusst. Undankbarkeit den Eltern gegenüber. Nur mal als ein konkretes Beispiel. Und Jesus erzählt das Gleichnis von der bittenden Witwe. Warum? Damit wir nicht müde werden im Gebet. Man kann für bestimmte Menschen oder bestimmte Anliegen beten und beten und beten und es verändert sich nichts. Es tut sich nichts, es bewegt sich nichts. Da kann man leicht müde werden und denken, es hat doch keinen Sinn. Lass das Beten sein, ja? Ein Lehrer kann müde werden im Unterricht, wenn seine Schüler so schwer vom Begriff sind und das nicht aufnehmen wollen, was ihnen der Lehrer so gerne vermitteln möchte. Und Paulus schreibt den Galatern, oh ihr unverständigen Galater, ihr unverständigen Galater, ich bin irre an euch, das heißt, ich weiß mir keinen Rat mehr. Was soll ich noch tun? Was soll ich noch sagen? Was soll ich noch schreiben? Ich weiß mir keinen Rat mehr. Wir können leicht müde werden, auch wenn wir ständig den Widerspruch von Seiten ungläubiger Menschen zu ertragen haben. So heißt es im Hebräerbrief, gedenket an den, der solchen Widerspruch gegen sich erduldet hat, auf dass er nicht müde werde. Kann müde werden. Ne? Und ständig erleben muss, dass andere nicht zu tun haben wollen, vielleicht die engsten Familienangehörigen mit dem Glauben an Christus. Ständig widersprechen, das kann einen müde machen. Und welche Arbeit es sich auch immer handeln mag, innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, um welche Beziehungen auch immer, wir tun diese Dienste für Gott im Namen Jesu und können müde und entmutigt sein und werden. Und wohlgemerkt, wollen wir das nochmal klar unterscheiden, hier in diesem Vers geht es nicht um körperliche, durch Überanstrengung bedingte oder krankheitsbedingte und um seelische Erschöpfungszustände, sondern um geistliche Müdigkeit im Dienst für Gott. Und die Frage ist, gibt es ein Heilmittel dagegen? Paulus gibt uns die Antwort. Er stellt unseren gesamten Dienst für Gott im Reiche Gottes, außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde, den gesamten Dienst auf die Grundlage einer großen und großartigen Entlastung. Entlastung. Die Vorsilbe End spielt immer wieder eine große Rolle in bestimmten Begriffen. Ent, frei von heißt das, ja, Entlastung. Und Paulus tut das hier mit diesen Worten, darum, weil wir dieses Amt, diesen Dienst haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Das ist das Heilmittel gegen geistliche Müdigkeit. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Wir haben ein ganz spezielles, ein ganz bestimmtes Amt empfangen von Gott. Und welches Amt? Darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen und das wird auch jetzt noch einmal deutlich werden. Paulus unterscheidet zwischen dem Gesetzesbund und dem Gnadenbund. Ganz wichtige Unterscheidung. Ja? Luther hat einmal gesagt, man erkennt einen rechten Prediger daran, ob er unterscheiden kann zwischen Gesetz und Evangelium. Das ist ganz wichtig, auch für unser ganz persönliches Glaubensleben. Wir stehen nicht mehr im Gesetzesbund, sondern wir stehen im Gnadenbund. Das soll uns jetzt noch einmal deutlich werden und das soll uns recht froh und dankbar machen. Nicht nur im Blick auf unser persönliches Glaubensleben, sondern auch im Blick auf die Verkündigung der Botschaft. Wir haben eine herrliche Botschaft, die wir verkündigen dürfen, die den Menschen keine Last auferlegt, sondern eine frohe Botschaft, Evangelium. Und wir wollen dieses Wort hier eben nicht nur auf den Dienst des Paulus und seiner Mitarbeiter als Verkündiger des Evangeliums beziehen, sondern ganz allgemein auf uns alle, die wir in der einen oder anderen Weise Gott dienen. Unser Dienst geschieht nicht auf der Grundlage des Gesetzesbundes. Das wollen wir mal dick unterstreichen. Nicht auf der Grundlage des Gesetzesbundes als Zwangsarbeiter, sondern unter der Herrschaft der Gnade Jesu. Mir begegneten Geschwister hier aus der anderen Gemeinde, als ich auf dem Weg war zu uns hier. Und wir grüßten uns freundlich und ich sagte zu der Schwester, zu der Glaubensschwester, ich lebe von der Gnade Jesu. Und das macht uns so froh und dankbar. Und sie war vollkommen einverstanden damit. Wir haben Geschwister nicht nur hier bei uns, wir haben hier und da in unserer Stadt Glaubensgeschwister, auch hier in der Nachbarschaft. Das ist wunderbar. Jetzt gehen wir noch und getrennt unsere Wege im Himmel, wird es das nicht mehr geben. Ja? Dann werden wir nebeneinander sitzen. Also, nicht das Gesetz, der Gesetzesbund ist die Grundlage unseres Dienstes, sondern der Gnadenbund, die Gnade Jesu. Und wir dienen Gott in diesem Gnadenbund als solche, die dankbaren Herzens für Gott sind, von dem, für das, was Gott in Christus Jesus getan hat für uns, begnadigt, geliebt in Christus Jesus. Das dürfen wir wissen. Wir leben ständig aus der Barmherzigkeit Gottes, der um uns mehr besorgt ist, als wir es selbst sind. Gott ist kein harter Herr. Das ist übrigens das Problem gewesen, dieses einen Mannes in dem Gleichnis von den anvertrauten Funden. Er hielt seinen Herrn für einen harten Herrn. Und dementsprechend wurde er auch von seinem Herrn behandelt. Das ist also typisch. Es ist eine ganz, ganz wichtige Frage, welch ein Bild wir haben von Gott, welch ein Verständnis wir haben von Gott. Wie hat sich Gott in seinem Wort geoffenbart? Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Haben wir es zu tun mit einem harten Herrn, der uns treibt und zwingt zum Dienst? Oder haben wir es zu tun mit einem freundlichen, gnädigen, liebevollen Herrn, der uns leitet und uns führt? Wie der Herr Jesus sagt, dass sein Joch sanft ist und seine Last ist leicht, im Unterschied zum Joch des Gesetzes. Unter diesem Gesetz und Gesetzesjoch seufzen wir, sodass unser Christsein mehr eine Last als eine Lust ist. Auf diese Art und Weise bringen wir Gott keine Frucht. Auf diese Art und Weise wird Gott nicht verherrlicht. Unter dem Gesetz ist es nicht möglich. Wir lesen das auch in Römer Kapitel 7. Unter dem Gesetzesbund ist es nicht möglich, Gott Frucht zu bringen. Das ist nur möglich im Gnadenbund. Kommen wir noch einmal auf Elia zu sprechen. Elia war ein Mann des Gesetzes. Ja, obwohl er große Taten getan hat aus dem Glauben heraus, war er doch grundsätzlich ein Mann, der gefangen war im Gesetzesbund. Er eiferte um die Ehre Gottes unter dem Gesetz, um die Ehre Gottes in seinem Volk. Er eiferte heftig, so heißt es, 1. Könige Kapitel 19. Er eiferte heftig um die Ehre Gottes. Und offensichtlich hatte er gemeint, er würde mehr Erfolg haben als seine Glaubensväter. Und darum klagte er, Nimm meine Seele von mir, wir haben es vorhin gelesen, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Offensichtlich hatte Elia gedacht, dass sein Dienst im Reich Gottes erfolgreicher sein würde als das der Glaubensväter, der vorhergehenden gläubigen Generation. Nimm meine Seele von mir, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Unter Gesetz überschätzen wir uns, oder aber wir verzagen und verzweifeln. Das sind die beiden Möglichkeiten. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, und das wird unter dem Anspruch des Gesetzes, unter dem Druck des Gesetzesbundes besonders deutlich. Entweder wir meinen, wir hätten es alle im Griff, und das machen wir meistens abhängig von dem Erfolg, den wir haben, oder aber wir verzagen und verzweifeln. Das ist typisch für den Gesetzesbund und das Stehen und Leben unter dem Gesetz. Hier machen wir unsere Geltung vor Gott und oftmals eben auch vor den Menschen abhängig von unserem Erfolg bzw. von unserem Misserfolg. Wir rechtfertigen uns oft durch unser Tun, auch vor den Menschen. Ja? Wir brauchen eine Rechtfertigung für ihre Freundlichkeit, für ihre Fürsorge. Wir brauchen eine Rechtfertigung. Und wie rechtfertigen wir uns? Durch unser Tun und durch unser Verhalten. Wir leben an der Stelle nicht von der Gnade Jesu. Die gilt vor Gott. Und da gelten wir vor Gott. Und nicht aufgrund unserer Leistung, auch nicht aufgrund unserer frommen Leistung. Wir alle sind davon betroffen. Wir alle kennen diese Art, die so tief in uns verwurzelt ist. Was Menschen über uns denken, das ist uns oftmals wichtiger als die Gnade Jesu, die uns so angenommen hat, wie wir sind, nämlich als verlorene Sünder, als solche, die nichts Gutes haben in sich. Als der Herr Jesus seine Jünger fragte, was denken denn die Menschen über mich? Was sagen sie über mich? Da ging es ihm nicht um seine Person. Er war nicht abhängig von der Gunst der Menschen. Er war nicht abhängig davon, dass Menschen gut über ihn dachten. Er fragte um der Jünger willen. Er fragte um der Menschen willen. Was denken die anderen? Bei uns geht es oftmals, im schlimmsten Fall meistens, um uns selbst. Ja, was denken die anderen über uns? Wie denken sie über uns? Und dann ist unser Leben, auch unser Glaubensleben, mehr von der Angst geprägt im Blick auf das, was andere von uns halten, als von der Gnade Jesu. Kennen wir das nicht alle? Jeder Einzelne von uns? Das ist das eine bei Elia. Unter dem Gesetz meinte er, er müsste es besser machen als seine Väter und Vorväter. Und dann gab es noch etwas anderes unter dem Gesetz bei Elia. Deshalb hatte er nicht nur körperliche Erschöpfungszustände, psychische Erschöpfungszustände, sondern auch ein geistliches Problem. Noch etwas anderes, dass er nämlich sagte, ich bin allein übrig geblieben. Er dachte tatsächlich, er wäre der Einzige in Israel, der Gott die Ehre geben wollte. Dabei hatte Obadja ihm erzählt, dieser Hofmeister des Königs Ahab, dass er 100 Propheten versteckt hatte und sie versorgt hatte mit Lebensmitteln. Das wusste Elia doch. Dennoch sagte er, ich bin der Einzige. Da ist keiner mehr, der dir dient, Herr. Ich bin der Einzige. Da bekommt man unter dem Gesetz einen verengten Blick. Da sehen wir nicht das Werk Gottes, sondern machen alles abhängig von unserem Erfolg oder Misserfolg. Das ist ein großes Problem. Man sieht nicht, dass zu allen Zeiten Gott immer seine Schar gehabt hat. Seine 7000, eine Zahl, die wir auch symbolisch übertragen können auf unsere Zeit ne, auf überhaupt die Zeit der Kirchengeschichte, die ganzen Jahrhunderte hindurch. 7000 hat Gott sich immer übrig gelassen. Es gab immer während der Kirchengeschichte solche Leute, die von der Gnade Jesu lebten und von daher eben auch einen guten geistlichen Weg gingen. Die sich nicht haben entmutigen lassen und die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Zeitgeist, vor den Götzen der Zeit. Die hat es immer gegeben. Diesen Blick hatte Elia nicht. Unter dem Gesetz haben wir den Blick nicht. Denken, wir wären die Einzigen, die noch einen guten geistlichen Weg gehen. Und das hängt damit zusammen, dass wir mehr von unserer Treue abhängig machen und von unserem Gehorsam abhängig machen, als von dem stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus und seiner erwählenden Gnade und seinem Werk und seinem Wirken. Ja? Das sind Zusammenhänge, die wichtig sind zu erkennen, damit wir den Unterschied sehen zwischen Gesetzesbund und Gnadenbund und für uns persönlich die Konsequenzen darauf ausziehen und froh werden, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Und diesen freien Blick, wir haben am vergangenen Sonntag darüber gesprochen, diesen freien Blick für Gottes Herrlichkeit im Gnadenbund, in dem es um Gottes Wirken und nicht um unseren Eifer geht. Ich habe geeifert, sagt Elia, geeifert für Gott. Diesen Blick hatte Elia nicht, den Blick hatte aber der Apostel Paulus. Davon spricht er in den vorhergehenden Versen. Elia wurde geistlich müde und mutlos. Und so kann es auch uns ergehen, wenn wir vergessen, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade stehen. Oft, um nochmal zurückzukommen auf diese Liedstrophe, oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da geht es aber noch weiter. Da braucht es neue Flammen von oben herab. Was meint denn der Liederdichter damit? Neue Flammen von oben herab. Das heißt, eine von Gottes Geist und durch Gottes Wort gewirkte Ermutigung, die brauchen wir. Neue Flammen von oben herab. Dass wir wieder erkennen, welch einen herrlichen Dienst wir haben, welch einen herrlichen Herrn wir haben. Wie wunderbar das Evangelium ist von der Gnade Gottes in Christus. Welch eine Glückseligkeit mochte den Apostel Paulus immer wieder erfüllen, wenn er daran dachte, dass er ein Diener des Gnadenbundes war. Welch eine Barmherzigkeit war ihm darin widerfahren, sodass er nicht müde wurde in seinem Dienst. Er wusste sich durch das Kreuz Jesu ein für allemal erlöst von seiner eigengerechten Natur und allem Verdienstdenken unter dem Gesetz und wusste sich, dem auferstandenen Herrn Jesus Christus angehörig. Er selbst stand in diesem Gnadenbund und er selbst durfte diesen Gnadenbund verkündigen. Und das gilt auch für uns, ihr Lieben. Das gilt auch für uns. Auch uns ist diese Barmherzigkeit widerfahren, jedem Einzelnen von uns. Auch wir leben in diesem Gnadenbund in Christus. Auch wir haben einen freien Blick für die Herrlichkeit, für die bleibende Herrlichkeit dieses Bundes. Wir haben über diese wunderbaren Wahrheiten bereits gesprochen. Das Haupthindernis, was uns diesen Blick verdunkelt, das Haupthindernis ist die Eigengerechtigkeit, ist die eigene Frömmigkeit. Wir können das auch einmal anders formulieren, wir hören das überall. Der Glaube an sich selbst, ja, das hören wir dann schon mal. Wir glauben an uns selbst. Ja, früher hätte man das nie so offen gesagt. Wir merken also diese ganze antichristliche Entwicklung, wobei der Mensch mehr und mehr mit dem, was er vermag und was er tut, im Zentrum und im Mittelpunkt steht. Auch in der Gemeinde Jesu, muss man leider sagen. Was steht denn im Zentrum? Wir sind eine Wohnung der Gerechtigkeit. Diese Räumlichkeiten waren eine Wohnung, eine große Wohnung. Gott hat sie uns geschenkt, für unsere kleine Schar reicht die vollkommen aus. Und wir sind eine Wohnung der Gerechtigkeit hier. Wodurch? Nun, indem die Gerechtigkeit Gottes in Christus verkündigt wird. Indem wir glauben, dass Gott uns eine Gerechtigkeit in Christus geschenkt hat, völlig unabhängig von irgendwelchen Vorleistungen, die wir zu erbringen hätten. Eine Gerechtigkeit, die vollkommen ausreicht, eine bleibende Gerechtigkeit. Nicht heute mal gerecht und wenn wir dann fallen, dann sind wir nicht mehr gerecht, sondern eine bleibende Gerechtigkeit, die uns trägt, hindurchträgt bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Insofern sind wir eine Wohnung der Gerechtigkeit. Wenn du das glaubst zu Hause, dann wohnst du in einer Wohnung der Gerechtigkeit. So nennt das die Bibel. Und du selbst bist es ja auch, denn der Geist Gottes wohnt in dir, der Geist des neuen Bundes, der Geist der bleibenden Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ja, das größte Hindernis ist unsere eigene Gerechtigkeit, aber die hat der Herr Jesus mit ans Kreuz genommen, ein für alle Mal. Ein für alle Mal, diesen Hang zur eigenen Frömmigkeit, zur eigenen frommen Leistung, mit der wir in irgendeiner Weise etwas gelten wollen, vor Gott bestehen wollen, um uns dann möglicherweise einen Segen zu ergattern. Diese Neigung hat der Herr Jesus mit ans Kreuz genommen. Da hat er das größte Hindernis aus dem Wege geräumt. Das ist unser Unglaube. Der Glaube an uns selbst, das ist unser Unglaube. Wie Herr Luther gesagt, im Verhältnis zum Unglauben sind alle anderen Sünden Puppensünden, hat er gesagt. Der Unglaube ist die schlimmste Sünde. Er raubt Gott am meisten die Ehre. Da gehen wir immer von uns aus. Wie Elia unter dem Wacholderstrauch. Ja? Geistliche Depression, geistliche Müdigkeit aufgrund einer falschen Sicht oder mangelnden Sicht für die Herrlichkeit Gottes in Christus. So kann es auch uns ergehen. Das Wort vom Kreuz ist die Quelle unserer Kraft und Ermutigung, damit wir nicht müde werden. Denn wir wissen, dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist, weil ihr Erfolg, und das wollen wir jetzt noch einmal wirklich betonen, weil ihr Erfolg, der Erfolg in der Arbeit im Reiche Gottes, welcher Art diese Arbeit auch immer sein mag, der Erfolg letztlich nicht von uns abhängt. Das ist doch wunderbar zu wissen, er hängt nicht von dir ab. Das Reich Gottes gebaut wird oder nicht, hängt letztlich nicht von dir ab. Es hängt einzig und allein vom Wirken Gottes ab. Der Vater von Samuel Zeller, ich komme zum Schluss, der Vater von Samuel Zeller, Christian Heinrich Zeller in der Schweiz, leitete in Beugen in der Schweiz ein Heim für arme Kinder. Er pflegte oft zu sagen, er hätte es dort nicht so viele Jahre ausgehalten, wenn er nicht täglich aus der lebendigen Quelle des Wortes Gottes hätte schöpfen dürfen. Das ist das rechte Heilmittel gegen geistliche Müdigkeit. Das Wort Gottes, der Geist Gottes, das frohmachende und entlastende Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Darum, weil wir diesen Dienst haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Amen. Ich stehe bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, sollten wir nicht froh sein, sollten wir nicht glückselig sein in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Ja, wir sind es. Dieses herrliche Evangelium von deiner Gnade, von dem, was du an unserer Stelle getan hast, der Jesus am Kreuz, in der Auferstehung, in der Erhöhung und was du noch tun wirst, wenn du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Amen.